So, ich möchte an dieser Stelle Rolf danken, Rolf Vader, dass er uns die Predigt halten wird. Vielen Dank für deinen Dienst. Und den Predigttext dazu werde ich jetzt verlesen. Der steht in Apostelgeschichte 7, Verse 17 bis 34. Dann kam die Zeit, in der Gott das Versprechen erfüllen wollte, das er Abraham gegeben hat. Die Nachkommen Josefs und seiner Brüder waren in Ägypten zu einem großen Volk geworden. Ein neuer Pharao kam an die Macht, der von Josef nichts mehr wusste. Grausam und voller Hinterlist unterdrückte er unser Volk. Er zwang unsere Vorfahren, ihre neugeborenen Kinder auszusetzen, damit sie starben. In dieser Zeit wurde Mose geboren. Er war ein sehr schönes Kind. 3 Monate lang versteckten ihn seine Eltern in ihrem Haus. Als er dann doch ausgesetzt werden musste, fand ihn die Tochter des Pharaos. Sie nahm ihn bei sich auf und erzog ihn wie ihren eigenen Sohn. Mose wurde in allen Wissenschaften der Ägypter gründlich ausgebildet und alles, was er sagte oder tat, brachte ihm hohes Ansehen. Als Mose 40 Jahre alt war, beschloss er, sich um seine Brüder, die Israeliten, zu kümmern. Eines Tages musste er mit ansehen, wie ein Israelit von einem Ägypter misshandelt wurde. Ohne zu zögern griff er ein und schlug den Ägypter tot. Mose meinte, seine Landsleute müssten jetzt erkennen, dass Gott ihn zur Befreiung seines Volkes geschickt hat. Doch sie erkannten ihn nicht. Am nächsten Tag sah Mose, wie sich 2 Israeliten stritten. Er versuchte, den Streit zu schlichten und sagte zu ihnen, »Ihr gehört doch zu ein und demselben Volk, warum schlagt ihr euch?« Aber der mit dem Streit angefangen hatte, stieß ihn zurück und schrie, »Wer hat dich eigentlich zu unserem Herrn und Richter gemacht? Willst du mich etwa auch umbringen, wie du gestern den Ägypter getötet hast?« Mose erschrak über diese Worte. Er verließ Ägypten und floh nach Midian, wo er als Ausländer lebte. Dort bekam seine Frau 2 Söhne. 40 Jahre vergingen. Da erschien ihm in der Wüste am Berg Sinai ein Engel im Feuer eines brennenden Dornbuschs. Mose sah die Flamme und wunderte sich über die seltsame Erscheinung. Als er aber näher herantrat, um genau hinzuschauen, hörte er die Stimme des Herrn. »Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.« Mose zitterte vor Angst und wagte nicht hinzusehen. Er sprach weiter zu ihm, »Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten leiden muss, und sein Weinen und Klagen habe ich gehört. Nun bin ich gekommen, um es zu befreien. Gehe deshalb zurück nach Ägypten.«
Guten Morgen. Ja, den Predigttext haben wir gehört. Eine kurze Erzählung der Geschichte von Mose, und zwar von Mose von der Zeit, bevor es richtig losging. Also die Geschichte, der Predigttext endet da, wo das ganze Abenteuer mit Mose erst richtig losgeht. Und interessanterweise findet sich diese Geschichte im Neuen Testament, obwohl Mose ja im Alten Testament hat. Das ist eine Erzählung von Stephanus, und ich bin sehr froh, dass wir diese Erzählung aufgeschrieben haben von Stephanus, wie er einfach die Geschichte von Mose nochmal erzählt. Und ich freue mich, dass es die aufgeschrieben gibt, weil der Fokus nochmal ein bisschen anders ist. Also wir haben keine neuen Informationen hier in dieser Erzählung, aber der Fokus ist, der Schwerpunkt ist ein anderer. Und zwar setzt Stephanus sehr stark den Schwerpunkt darauf, zu zeigen, dass Gott der ist, der wirkt. Und dass Gott dazu Mose berufen hat, um durch ihn Rettung zu bringen für Israel. Und das, obwohl Mose zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr alt war. Das heißt, Gott hat Mose gebraucht, da und dann bis ans Lebensende, bis zu seinem letzten Atemzug. Und das ist etwas, was dieser Text deutlicher macht, als wenn man das im zweiten Buch Mose nachliest. Und ich denke, man kann das verallgemeinern und sagen, das gilt ja auch für uns, kann man sagen, Gott will durch dich wirken, solange du wirkst, solange du lebst. Gott will wirken durch dich, solange du lebst. So möchte ich es formulieren, denn den Satz kann ich in drei Teile unterteilen, nämlich erstens, Gott will wirken, zweitens durch dich und drittens, solange du lebst. Und ich möchte durch die Geschichte von Mose durchgehen und nacheinander auf diese drei Teile des Satzes einen Schwerpunkt legen. Wir kennen ja den Vers in Jakobus 1, Vers 17. Alles Gute und Vollkommene kommt von Gott. So, also mit Gott fängt alles Gute an. Deswegen beginnt auch mein Satz mit, Gott will wirken. Es ist ja nicht Mose, der zuerst diesen Plan hatte, diese Idee, das Volk Israel zu befreien. Das war ursprünglich Gottes Plan. Alles Gute und Vollkommene kommt von Gott. Es gibt nichts Gutes auf dieser Welt, was nicht seinen Ursprung bei Gott hat. Und so beginnt auch unser Predigttext. Als aber die Zeit der Verheißung nahte, die Gott dem Abraham zugesagt hatte. Also ich lese aus der Elberfelder, wir haben es eben aus der Hoffnung für alle gehört. Also der Text beginnt mit, als aber die Zeit der Verheißung nahte. Und das war die Verheißung Gottes, das war nicht die Verheißung von Mose. Alles Gute hat seinen Anfang bei Gott. Und diese Verheißung lesen wir nach in 1. Mose 15. Da gibt Gott Abraham die Verheißung. Er sagt zu Abraham, noch lange bevor Mose geboren wurde, selbst lange bevor Isaak geboren wurde, lange bevor es Israel überhaupt gab, sagt Gott schon zu Abraham, deine Nachkommen werden einmal Sklaven sein und sie werden unterdrückt werden, 400 Jahre lang, aber ich werde sie befreien. So, wir sehen also, dass der Plan ursprünglich von Gott kommt. Und Gott passt auf seine Pläne sehr gut auf. Also solange der Plan in Gottes Hand war oder ganz in Gottes Hand ist, ist er sicher. Das sehen wir auch daran, dass Gott hat ja Mose auserwählt, diesen Plan auszuführen. Gott wollte durch Mose wirken. Und er hat also auch Mose beschützt. Mose hätte schon längst tot sein sollen. Denn der Pharao hat ein Gesetz erlassen und hat gesagt, alle hebräischen Jungs, die geboren werden, sollen bei der Geburt gleich getötet werden. Aber Gott hatte einen Plan mit Mose, also hat er Mose beschützt. Alles, was in Gottes Hand ist, ist sicher. Und er hat Mose gerettet, ausgerechnet durch die Tochter des Pharaos. Also der Pharao gibt den Befehl, dass die Jungs, die hebräischen Jungs getötet werden sollen. Ausgerechnet seine Tochter rettet den Mose. Also wir sehen daran, wie mächtig unser Gott ist, dass er einfach sagt, ich benutze halt die Tochter des Pharaos, um Rettung zu bringen. Und Mose, wenn wir die Geschichte lesen, wird zunächst ganz passiv beschrieben. Also allein, wenn wir nur die Sätze lesen. Mose wurde geboren, Mose wurde ausgesetzt, Mose wurde gerettet, Mose wurde erzogen, aufgezogen in aller Weisheit der Ägypter. Also er ist die ganze Zeit erstmal passiv. Der Aktive in dieser Geschichte ist Gott. Mit Gott fängt alles an. Und in Vers 23 wird Mose das erste Mal aktiv. Da heißt es, als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israel, zu sehen. Und ich mag diese Formulierung, es kam in seinem Herzen auf. Die steht im zweiten Buch Mose so nicht. Weil ich weiß, etwas, was im Herzen des Menschen ist, ist da, weil Gott es hineingelegt hat. Wir haben diesen Vers gehört anfangs, Philipper 2, Vers 13. Gott ist es, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen. Das heißt, wenn du einen guten Wunsch hast in deinem Herzen, dann ist der von Gott. Wir haben nicht selber gute Wünsche in uns produziert, sondern Gott hat die da hineingelegt. Und das ist auch ein Geschenk. Also Gott hat ja selber den Wunsch, das ist ja sein eigener Wunsch, Israel zu retten. Und er legt seinen eigenen Wunsch in das Herz von Mose hinein. Und so ist es auch mit allen Wünschen, alle guten Wünsche, eine Vision oder Träume, die wir haben, wo wir sagen, das ist das, was mir auf dem Herzen liegt. Dann ist das eine große Gnade Gottes, dass er sagt, das ist mir sehr, sehr wichtig und ich vertraue es dir an. Das ist eine große Gnade. Das ist nicht so, dass Gott ein Befehl gibt einfach nur und sagt, ich habe einen Auftrag zu erfüllen und ich erwarte von dir, dass du das machst und wir fühlen nur diese Last und wir müssen das tun. Nein, das ist ein großes Geschenk. Eine Berufung zu haben, einen Traum zu haben, ist ein großes Geschenk und es ist auch ein sehr intimes Geschenk, weil Gott das ja sein eigener Wunsch ist, den er geschenkt hat. Und das ist schon mal das zweite Zeichen, an dem wir ablesen können, dass wir von Gott berufen sind. Das erste hatte ich erwähnt, nur nicht deutlich genug gemacht, nämlich die Tatsache, dass wir leben. Mose wurde ja gerettet. Mose, als er erwachsen wurde, kam es in seinem Herzen auf und er war sich sicher, dass er von Gott berufen ist. Es heißt ja in Vers 25, er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gibt. Also er hat schon gedacht, Gott hat mich berufen, Israel zu retten. Und da war er richtig, das war richtig gedacht. Und er hat das an zwei Dingen festgemacht. Das erste ist, ich lebe noch. Er hätte eigentlich tot sein sollen, er kannte ja die Geschichte. Er wusste ja, dass er eigentlich ein Hebräer ist und bei der Pharaos Tochter aufgewachsen ist. Er wusste ja, dass er da eigentlich nicht hingehört, sondern dass sein Volk eigentlich auf der anderen Seite der Hierarchie steht. Und er kannte die Geschichte, dass er gerettet wurde. Er hat sich gedacht, meine Güte, ich hätte eigentlich tot sein sollen. Allein die Tatsache, dass ich noch lebe, zeigt mir doch, dass Gott noch einen Plan hat für mich. Ich glaube, so ist es auch bei uns. Wir sind alle gerettet. Keiner von uns ist einfach von sich aus stark genug zu überleben. Und ich glaube, wenn man so in seine eigene Geschichte guckt, dann blickt man oft zurück und denkt so, meine Güte, dass ich hier stehe, ist eigentlich überhaupt nicht selbstverständlich. Es gab in meinem Leben schon genug Situationen und in dem Leben meiner Eltern und Großeltern, wenn ich mir das alles anschaue, wie es dazu gekommen ist, dass ich heute hier stehe. Das ist kein Zufall. Gott hat mich gerettet. Gott hat noch einen Plan für mich. Und das Zweite ist, dass ich einen Traum habe. Das ist auch nicht von mir. Allein die Tatsache, dass ich es auf dem Herzen habe, die anderen haben vielleicht den Traum, überhaupt gerettet zu werden, aber die haben nicht den Traum, selber derjenige zu sein, der vorangeht. Den Traum hatte nur Mose, weil Gott ihm den aufs Herz gelegt hat. Das heißt, wenn man allein schon weiß, ich bin hier, ich atme noch und zweitens, ich habe einen Traum auf dem Herzen, dann kann ich auch sicher sein, dass das von Gott ist und dass Gott das Vollbringen auch wirken wird, wie es der Philippa 2, Vers 13 gesagt hat. Und auch als Mose dann mit 80 Jahren nochmal berufen wird, als Gott wieder zu ihm kommt und ihm im Dornbusch erscheint und sagt er zu ihm und ihn dann beruft. Und er sagt ja diesen Satz, und nun komm, ich will dich nach Ägypten senden. Das ist im Prinzip auch nur eine andere Formulierung von meinem Satz, ich will durch dich wirken. Er sagt, ich will das Volk retten, aber ich will es durch dich tun. Und wieder ist es Gott, der Initiative ergreift. Wieder beginnt es bei Gott. Gott will wirken. Es ist ja nicht Mose, der sagt so, jetzt bin ich 80, jetzt will ich es nochmal versuchen, sondern es ist Gott, der zu Mose kommt. Und der sagt so, Mose, zweiter Versuch. Und dann hat Mose seine berühmten Ausreden. Er hat ja 5 Ausreden, die er anbringt, bevor Gott ihn tatsächlich überredet. Und die erste ist, der Gott kommt zu ihm und sagt, ich habe das Unglück gesehen und ich will dich senden. Und Mose sagt, wer bin ich? Wer bin ich überhaupt? Und Gottes Antwort ist, finde ich so schön, Gott sagt, ich bin doch mit dir. Gott sagt ja nicht, Mose, doch, du bist wer, du kannst das schon. Sondern Gott sagt, ja, die Erkenntnis, dass du eigentlich zu klein und zu schwach bist, die ist gar nicht verkehrt, davon will ich dich nicht abbringen. Aber dein Problem ist, dass dein Fokus auf dich gerichtet ist. Ich bin doch bei dir. Ich habe das selber auch schon so oft erfahren, dass ich Gott gefragt habe, zum Beispiel als ich mein Diplom gemacht habe und dann frage ich Gott, wohin soll ich gehen? Und Gott sagt nur, ich bin bei dir. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass man irgendwie eine Beweisung braucht von Gott und Gott, die Antwort ist so oft, ich bin bei dir. Ich glaube, dass ein ganz großes Problem ist, in unserem Leben, dass wir nicht sicher sind in unserem Herzen, dass Gott mit uns ist. Und weil wir unsicher sind, fragen wir, was soll ich tun, was willst du von mir, in welche Richtung soll ich gehen? Und Gott sagt, wenn du sicher wärst, dass ich bei dir bin, dann wüsstest du, du kannst gehen, wohin du willst, solange ich nicht eine klare Richtung gebe. Also das ist die erste Antwort. Und dann die Frage, die gleich sich darauf ergibt, logischerweise, ist ja, wer bist denn du? Also Gott sagt, ich bin doch bei dir und Mose sagt, ja, wer bist denn du? Was soll ich denn sagen, wie du heißt? Und die Antwort von Gott ist wieder, ich bin. Ganz ähnlich zur ersten Antwort. Weil das Ich bin, Punkt. Der Mensch braucht immer einen Bezugspunkt. Der Mensch, also für uns ist es am besten zu sagen, ich bin ein Kind Gottes. Da haben wir einen Bezugspunkt, etwas, über das wir uns definieren. Aber Gott ist selber dieser Bezugspunkt. Deswegen ist bei ihm einfach nur, ich bin, Punkt. Und dann fragt Mose, und wenn sie mir aber nicht glauben, was dann? Ich habe das schon mal erlebt. Ich habe da schon mal zu zwei Hebräern gesprochen und wollte sie da überreden, ihren Streit zu schlichten. Und die haben mich knallhart abgewiesen. Und die waren nicht der Meinung, dass ich ihren göttlichen Auftrag hatte. Also was soll ich machen? Ich habe das schon erlebt und wie soll ich die überzeugen? Und dann sagt Gott eine sehr schöne Frage, nämlich, was hast du da in deiner Hand? Dann sagt Mose, nichts. Ja, in der anderen. Ein Stab. Und dann sagt Gott, okay, mit dem Stab machen wir jetzt Zeichen und Wunder, dann werden wir sie überzeugen. Also Gott nimmt einfach das Naheliegendste. Mose hat ja nicht viel bei sich. Er hat ja nur diesen Stab. Aber das, was er hatte, hat Gott benutzt. Und das ist so großartig. Dieses Muster, das finden wir häufig in der Bibel, dass Gott so sagt, was hast du in deiner Hand? So, David, was hast du in deiner Hand? Und David sagt, 5 Steine. Und Gott sagt, 5 Steine? Meinst du nicht, dass du ein bisschen überbewaffnet bist? Oder bei Simson, ich stelle mir vor, wie Simson vor den Philistern flieht und sagt zu Gott, ich brauche jetzt eine ordentliche Rüstung und ein großes Schwert und dann haue ich die alle platt. Und Gott sagt, ja, was hast denn du? Und Simson sagt, ich habe einen Kinnbacken. Und dann sagt Gott, alles klar, folgender Plan, wir nehmen den Kinnbacken und damit verteidigst du dich. Bist du dabei? Simson sagt, ja. Und besonders schön finde ich die Geschichte von dem kleinen Jungen, der halt sein Lunchpaket dabei hatte bei einer großen Evangelisation, die Jesus gehalten hat. Und Gott kommt zu ihm und fragt ihn, möchtest du, dass wir mit deinen 5 Broten und 2 Fischen die ganzen Menschen hier satt machen? Und der kleine Junge sagt, ja, das machen wir. Ich finde das bei kleinen Jungs kann man das so schön beobachten. Wenn man mit einer ganz bescheuerten Idee ankommt, dann halten die manchmal für ganz großartig. Und dann tuscheln die so ein bisschen und dann, ja, das machen wir. Aber in dem Fall war es tatsächlich eine gute Idee, weil die war von Gott. Und Gott hat einfach das Naheliegende benutzt. Paulus sagt in 1. Korinther 1, Vers 27, Gott hat das Schwache in der Welt auserwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Weil wieder der erste Teil des Satzes, Gott will wirken. Wenn wir irgendwie große Mittel zur Verfügung haben, dann besteht die Gefahr, dass Gott übersehen wird, dass Gottes Wirken übersehen wird. Und Gott will wirken, deswegen benutzt er das Naheliegende, das, was wir zur Verfügung haben, das, was er uns sowieso schon geschenkt hat. Und dann sagt Mose, okay, ich weiß, ich könnte sie überzeugen, es gibt nur noch ein Problem, ich kann überhaupt nicht reden. Obwohl die Bibel hier, wir haben es gelesen im Predigttext, heißt es, Mose war mächtig in Wort und in Worten und Werken. Also Mose war gut ausgebildet, er war besser ausgebildet als irgendjemand sonst von seinen Brüdern. Und trotzdem sagt er über sich, ich kann nicht reden. Ich kann ja nicht mal zu 2 hingehen, die sich streiten und für Frieden sorgen. Wie soll ich zum ganzen Volk reden? Und wieder sagt Gott nicht, doch, das kannst du schon, sondern Gott sagt, aber ich kann's. Gott sagt wieder, ja, du kannst es nicht. Tolle Erkenntnis. Ich habe 40 Jahre lang darauf gewartet, dass du die Erkenntnis hast, damit ich durch dich wirken kann. Solange du denkst, du kannst es aus eigener Kraft, kann ich nicht durch dich wirken. Wenn du sagst, ich kann nicht reden, gut, aber ich kann's. Ich bin doch dein Mund. Ich habe doch den Menschen die Sprache gegeben. Aber die Verletzung von Mose, dass er halt so auf die Nase gefallen ist damals, sitzt so tief, dass er trotzdem noch sagt, das Letzte, was er sagt, ist, Herr, sende jemand anderen. Und dann wird Gott zornig. Und das finde ich sehr interessant. Dass Gott zornig wird, ist mir sehr wichtig an der Stelle, weil Zorn ist eine Emotion, eine von den 7 Basisemotionen. Und Emotionen haben wir nur über Dinge, die uns etwas bedeuten. Wenn es Gott egal wäre oder nicht so wichtig, dann hätte er keine Emotionen. Aber die Tatsache, dass Gott Emotionen zeigt, zeigt, dass er emotional drin ist in der Sache. Dass es ihm was bedeutet, dass es ihm am Herzen liegt. Gott hätte auch genauso gut andere Emotionen zeigen können, hätte auch anfangen können zu weinen an der Stelle, aber macht er nicht, weil weinen tut man erst, wenn man anfängt, den Verlust zu betrauen. Und Gott sagt, ich bin hier noch nicht so weit, dass ich die Sache aufgebe. Also Gott wird zornig und zeigt damit, dass es ihm am Herzen liegt. Er sagt zu Mose, Mose, das ist mein Traum, Israel zu befreien. Das ist nicht dein Traum, das ist mein Traum. Und ich habe ihn dir geschenkt. Ich möchte die Sache mit dir gemeinsam durchziehen. Und ich werde jetzt nicht aufgeben, weil du einen schlechten Tag hast. Und dadurch, dass Gott zornig wird und ihn dann noch Aaron mit zur Hilfe zur Seite stellt, ist Mose endlich so weit, dass er merkt, das liegt Gott wirklich am Herzen. Und das heißt, alles, was er davor gesagt hat, ich bin mit dir und so weiter, das meint er auch ernst. Ich bin überzeugt davon, dass ihm die Sache wichtig ist. Und dann beginnt Mose sein Wirken, also dann geht er zum Pharao und dann beginnt die ganze Geschichte erst. Mose ist zu dem Zeitpunkt 80 Jahre alt. Und wenn wir die Geschichte in 2. Mose nachlesen, sind wir in Kapitel 4. In 2. Mose 2 wird Mose geboren und wir sind gerade bei Kapitel 4, also 2 Kapitel weit gekommen. Und dann kommt noch das ganze Buch 2. Mose, ganze Buch 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose. Da kommen noch 4 ganze Bücher. Die ganze Geschichte beginnt da erst. Die Geschichte geht erst richtig los, als Mose gedacht hat, sein Leben wäre schon zu Ende. Mose war 80 Jahre alt und hat geglaubt, 80 Jahre, ja, meine Zeit ist um. Mose hat nicht gedacht, dass er 120 Jahre alt wird. Woher weiß ich das? Ich weiß es von Mose selbst, weil es gibt ein Buch, ein Kapitel gibt es in der Bibel, das Mose geschrieben hat, das nicht in den 5 Büchern Mose steht. Das ist Psalm 90. Und in Psalm 90, lest die Verse 9 und 10, da sagt Mose, denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Seufzer. Und dann sagt er, die Tage unserer Jahre sind 70 und wenn in Kraft 80 Jahre. Und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit. Denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Das heißt, Mose schreibt selber, Mose sagt, die Menschen werden im Durchschnitt 70 Jahre alt, so wie heute auch. Und wenn die besonders kräftig sind und gesund, dann werden sie vielleicht 80. Das ist eine Aussage von Mose. So, wie alt war Mose, als er das geschrieben hat? Bestimmt nicht über 80 Jahre. Das macht keinen Sinn. Also ich bin 33, wenn man mich fragt, Kralle, was denkst du, wie alt du wirst? Dann wird meine Antwort irgendwas größer als 33 sein. Ich werde nicht sagen, ich denke, ich werde 20, das habe ich schon hinter mir. So, Mose, wenn er sagt, die Menschen werden maximal 80, dann war der da noch keine 80 Jahre alt, als er das geschrieben hat. Aber ich glaube, er war schon nahe dran. Und Mose hat gedacht, wahrscheinlich aufgrund der Erfahrung um ihn herum, dass alle Menschen so 70, 80 Jahre alt werden, war einfach so eine logische Schlussfolgerung, ja, mit 80 ist das Leben aus. Und er hat sogar von sich gedacht, dass er besonders kräftig wäre. Also als er 80 Jahre alt war, lautet ja sein Fazit, na, die meisten Menschen werden 70, ich habe es bis 80 geschafft, ich bin besonders kräftig. Aber trotzdem, mit 80 bin ich jetzt am Ende meiner Kraft. Also mit 80 ist aus. Mose hat geglaubt, meine Kraft ist am Ende. Und da kommt Gott zu ihm und sagt, Mose, du glaubst, deine Kraft ist am Ende? Wunderbar, kann ich endlich durch dich wirken. Und als es vorbei war, als Mose gedacht hat, es ist vorbei, und wenn wir Vers 9 lesen oder auch den ganzen Psalm 90 mal lesen, da sehen wir so einen Ton, so, denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Seufzer. Das ist so das Fazit über sein Leben, wie ein Seufzer. Er sagt so, das war jetzt nicht das wahre Leben. Mit 80 Jahren sagt er, das war nett, das war okay, aber es war nicht, ich habe nicht meinen Traum gelebt. Und als er denkt, jetzt ist es vorbei, jetzt muss ich einfach nur anerkennen, dass mein Leben größtenteils vergeudet war, da kommt Gott und sagt, Mose, erzähl mir nochmal von deinem Traum. Weißt du, hast deinen Traum. Und Mose sagt, ja, ich hatte mal einen Traum, aber das war wohl eine Nummer zu groß für mich. Und ich bin auch ganz schön gescheitert und irgendwie habe ich mich auch ganz schön übernommen und ich kann ja nicht mal reden. Und ich bin auch, ich glaube, ich habe mich da vollkommen geirrt. Und das ist, wo Gott sagt, nein, dieser Traum ist von mir. Ich habe in dich das Wollen gelegt, ich will es auch durch dich wirken. Nur damals bist du alleine losgelaufen, wolltest das aus eigener Kraft machen. Und jetzt hast du die Möglichkeit, das nochmal mit mir zusammen zu versuchen. Gott gibt die nicht auf, er will durch Mose wirken, auch wenn Mose glaubt, es ist schon vorbei. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Und wenn wir dann die nächsten 40 Jahre uns anschauen, sehen wir, dass Mose die ganzen weiteren 40 Jahre, so den Rest seines Lebens bis zum letzten Atemzug gelebt hat für seinen Traum. Er war immer ganz klar fokussiert, war immer seine Aufgabe klar, sein Ziel war immer klar, die Rettung Israels. Und dieser Traum wächst ja auch. Also nachdem, zunächst war sein Traum einfach nur, die aus der Sklaverei rauszuführen. Da fing es an. Er hat gedacht, das ist mein Traum. Israel aus der Sklaverei raus. Das war relativ schnell erfüllt. Also spätestens nachdem sie das Rote Meer hinter sich hatten, hätte Mose sagen können, ja, meine Aufgabe ist erfüllt. Aber in dem Moment, wo die Aufgabe erfüllt ist, wächst sie. Es gibt also sowas nicht wie, meine Aufgabe ist erfüllt, ich habe hier keinen Zweck mehr. Das ist wie in der Wissenschaft. Also ich habe ja Physik studiert und da ist es so, wenn man irgendwas erforscht und eine Antwort auf eine Frage hat, tauchen automatisch 10 weitere Fragen auf. Also das gibt es nicht, dass eine Forschung erfüllt ist, das gibt es nicht. Und das ist auch so mit unseren Lebensträumen. Wenn man zum Beispiel, wir haben ein Ehepaar, das betet für ein Kind und das ist der Traum, dass sie ein Kind bekommen. Und dann wird das Kind geboren und dann, oh, jetzt habe ich keinen Traum mehr. Nein, dann geht es erst richtig los. Und so ist es mit allen. Wenn man den Traum hat, eine Gemeinde zu gründen. Ich habe die Vision, eine Gemeinde zu gründen in Lampedusa. So. Und dann habe ich sie gegründet und dann geht es richtig los. Also es geht weiter und so ist auch mit Moses Traum. Moses Traum wächst und wächst und dann auf einmal haben sie Kanaan und dann geht es darum, neue Städte einzunehmen, Städte zu bauen und dann hat Moses Traum ist zeitlebens gewachsen und der war zeitlebens dabei und dann hat der Nachfolger, der das weitergeführt hat sogar, das war Josua und bei Josua ist es interessant, dass Gott Josua dann beauftragt hat, das Land einzunehmen. Mose war der, der die rausgeführt hat und Josua war der, der sie ins neue Land reingeführt hat. Josua hatte einen noch viel größeren Traum. Aber der hat auf Moses Traum aufgebaut. Und Josua ist eine Person, über die wir, soweit ich weiß, nichts Negatives finden in der Bibel. Also der war von der Jugend auf, war der Gott treu und war immer 100% dabei. Und dann heißt es in Josua 13, Vers 1, als er alt geworden war, das finde ich spannend, als er alt geworden war, kommt Gott zu ihm und sagt zu ihm, Josua, du bist jetzt alt und es ist noch viel Land einzunehmen. Das heißt, Gott sagt zu ihm, dein Auftrag ist noch nicht vorbei. Du musst noch, ich habe noch immer den Wunsch, durch dich zu wirken. Das heißt, egal, ob man da steht und sagt, ich habe eigentlich 80 Jahre vergeudet oder ob man sagt, ich war mein Leben lang ganz fokussiert und bin treu gegangen mit Gott, in jedem Fall lautet Gottes Aussage, ich will immer noch durch dich wirken. Und Gott gibt nicht auf. Es heißt in Philipper 1, Vers 6, ich bin überzeugt, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch zu Ende bringen wird. Also eigentlich sind nicht wir es, die unseren Traum festhalten, so Gott ist der, der festhält. Gott ist der, der das, was er uns hineingelegt hat, auch zur Entfaltung bringen möchte. Gott will wirken durch dich, solange du lebst. Also Gott hat hier einen klaren Standpunkt. Gott sagt, ich habe hier eine Meinung, ich habe meinen Standpunkt bezogen, ich will wirken durch dich, solange du lebst. Und wenn jemand einen klaren Standpunkt hat, dann können wir dazu Stellung beziehen. Und in dem Fall heißt es einfach nur, ja oder nein. Gott sagt, ich habe einen Traum für dich, ich weiß nicht, was dein Traum ist, aber ich glaube, jeder Mensch hat einen Traum von Gott bekommen. Und der sagt, ich habe einen Traum für dich und der ist immer noch gültig. Und mir geht das so, manchmal fühlt man es nicht mehr so. Manchmal fühlt man sich so wie Mose, der so sagt, ich glaube nicht, dass ich der richtige Mann dafür bin. Aber wenn man sich erinnert, ich kann mich doch erinnern, dass ich mal diesen Traum hatte. Das reicht schon für den Anfang, weil Gott hat seine Meinung nicht geändert. Für ihn ist immer noch, das ist dein Traum und ich habe dir den geschenkt und ich nehme den nicht wieder weg. Und ich bin bei dir. Und ich will immer noch durch dich wirken. Römer 11, Vers 29 heißt, dass Gottes Berufungen sind unbereubar. Das heißt, wenn Gott eine Berufung ausspricht, dann ändert er seine Meinung nicht. Der ist nicht überrascht. Gott ist nicht überrascht davon, dass wir es vermasselt haben. Gott, als Mose es vermasselt hat und 40 Jahre in der Wüste gelebt hat, bevor es dann endlich losging, da war Gott nicht überrascht. Gott hat nicht auf seinem Thron gesessen und gesagt, oh meine Güte, hätte ich gewusst, dass der es so vermasselt, hätte ich mir jemand anders gesucht. Ist nicht der Fall. Gott bereut seine Berufung nicht. Das ist alles, was ich heute sagen möchte. Gott will durch dich wirken, solange du lebst. Amen.